Ja, herzlich willkommen, liebe Brüder. Dass wir uns heute hier zu einer etwas ungewohnten Zeit versammeln, hat natürlich auch einen ganz besonderen Grund. Wir haben Besuch aus dem Bethel. Der Bruder William Graf und seine Frau Sabine werden heute und morgen unsere Gäste sein. Und wir wollen sie in unserer Mitte recht herzlich willkommen heißen. Der Bruder Graf ist auch nicht ohne Gepäck gekommen. Er hat für heute eine ermunternde Dienstsprache mitgebracht und er wird auch morgen hier unser Gastredner sein beim öffentlichen Vortrag. Und auf diese beiden geistigen Gaben, da wollen wir uns auch sehr freuen, nicht? Ja, diese Dienstansprache hat natürlich auch ein Thema und das Thema dieser Dienstansprache lautet: Führt einen harten Kampf für den Glauben. Aber bevor wir jetzt Bruder Graf unsere Aufmerksamkeit schenken, möchten wir zuerst ein Lied singen und danach ein Gebet sprechen. Das Lied Nummer 43 ist vorgesehen und es trägt den Titel »Steht fest im Glauben« und stützt sich auf 1. Korinther Kapitel 16, Vers 13. Lied Nummer 43, bitte. Ja, und jetzt wollen wir Bruder Graf unsere Aufmerksamkeit schenken und gut zuhören, was er uns zu sagen hat.
Als erstes möchte ich mich auch im Namen von meiner Frau Sabine ganz herzlich für die freundliche Aufnahme hier bei euch bedanken, dass ihr uns so nett willkommen geheißen habt. Es freut uns, dass wir heute hier sein dürfen. Wir waren ja auch schon zur Gedenkansprache hier gewesen, freuen uns aber jetzt, dass wir zu einem etwas freudigeren Anlass jetzt hier mit euch zusammen sein können. Ich habe euch gleich einen ganzen Sack voll Grüße mitgebracht. Das macht man beim öffentlichen Vortrag zwar heute jetzt nicht mehr, aber zur Dienstansprache dürfen wir das gerne machen. Die Bethel-Familie hat mich gebeten, euch die herzlichsten Grüße auszurichten, aber nicht nur die Bethel-Familie, auch die Brüder der Versammlung, in der meine Frau und ich dienen dürfen, haben die Grüße bestellt. Das ist die Versammlung Wiesbaden-Bierstadt. Jetzt sind natürlich manche, die den Namen der Versammlung hören, denken sich, ah, da wäre ich auch gerne, gell? Aber ich darf euch verraten, der Name der Versammlung kommt nicht von einem Getränk, das so ähnlich heißen mag. Das ist leider, hat den Ursprung in der falschen Religion, kommt von St. Birgit und das relativiert dann die ganze Geschichte leider wieder. Aber Wir fühlen uns da recht wohl in der Versammlung. Es ist die Heimatversammlung meiner Frau, ungefähr dieselbe Größe wie eure Versammlung. Und wir sind auch recht eifrig im Predigtdienst, alle Mann beschäftigt bei uns. Und so sieht man immer wieder, wenn man auch mit anderen Versammlungen zusammenkommt, dass wir alle sozusagen an einem Strang ziehen. Wenn man Besuch aus dem Bethel hat, ist die Frage natürlich auch immer naheliegend, ja, gibt es denn irgendwas Neues aus dem Bethel zu berichten, was kann man zum Bethel sagen? Und wir freuen uns immer sehr, dass die Brüder allgemein großes Interesse am Bethel haben. Denn das müssen wir ja immer wieder sagen, das ist ja nicht unser Bethel, so als Betel-Diener, dass uns das Betel gehört, sondern das ist ja unsere Zentrale, unser aller Betel. Wir alle haben einen Anteil daran gehabt, es zu bauen, es zu unterhalten. Ihr tut sehr viel, um das Werk zu unterstützen, allgemein die Brüder hier im Zweiggebiet. Und das umfasst ja jetzt nicht mehr nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch Österreich, die Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein dürfen wir nicht vergessen, tun sehr viel auch finanziell, um das Werk zu fördern und zu unterstützen. Und das wirkt sich auch auf unsere Arbeit aus, die wir im Bethel verrichten. Wir haben gerade jetzt sehr viel zu tun. Wir haben etwa 950 bis 960 Bethel-Diener, nicht mehr Mitarbeiter, sondern Diener, die im Bethel dienen. Und gerade die Brüder, die jetzt zum Beispiel in der Druckerei und der Buchbinderei arbeiten, die werden ganz schön gefordert im Moment. Also teilweise einige Wochen lang jetzt schon im Dreischichtbetrieb wird eine spezielle Produktion erledigt, weil wir einige andere Zweige jetzt speziell dieses Jahr unterstützen müssen zur regulären Arbeit dazu. Und das ist natürlich auf der einen Seite eine große Anstrengung. Auf der anderen Seite, wenn man mal an der Buchbinderei steht, vielleicht habt ihr mal die Gelegenheit und sieht da die Bücher, wie die nur so da durchflutschen. Das ist dann schon eine tolle Sache, weil im Endeffekt geht es ja nicht so um die Produktion, sondern man muss ja den Bruder, die Schwester, den Verkündiger dahinter sehen, der dieses Mittel dann benutzt an der Haustür, um jemandem zu helfen, Jehova Gott näher zu kommen. Und da bemühen wir uns alle, sowohl ihr hier in der Versammlung, als auch wir dann in der Ortsversammlung in Bierstadt. Die Betel-Diener allgemein sind auch sehr positiv dem Predigtdienst gegenüber eingestellt. Ihr habt vielleicht auch der ein oder andere zumindest mal die Gelegenheit, mal auf unsere neue Website zu schauen, jw.org. Manche älteren Brüder haben sich ja noch nicht so richtig damit anfreunden können, aber seid ermuntert, euch das mal anzuschauen. Eltern mit Kindern, die, bin ich sicher, die schätzen das sehr, was dort alles so für Kinder und Jugendliche geboten wird. Aber auch wir Erwachsenen können großen Nutzen daraus ziehen. Uns interessieren manchmal Fragen, ja, jetzt ist da eine Bombe in Boston explodiert, und in Texas ist eine ganze Fabrik in die Luft geflogen mit vielen Toten. Sind denn da eigentlich Brüder von betroffen? Ja, so Fragen sind ja ganz normal, nicht? Interessiert uns. Und wer eine schnelle Antwort haben möchte, der kann auf unsere Website gucken. Und wenn er dann sagt, ja, es tut mir leid, ich finde auf der Website nichts darüber, dann ist so ein kleiner Tipp angebracht, wenn man die Sprache auf Englisch umstellt, findet man manchmal etwas mehr. Aber vielleicht könnt ihr es euch ja auch mal von jemand, der ein bisschen fit da drin ist, mal zeigen lassen. Ist auf jeden Fall ein schönes Hilfsmittel. Und viele unserer Brüder nutzen jetzt auch dieses elektronische Hilfsmittel. Ich selbst habe das auch im Predigtdienst schon gemacht. Ich habe mir so kleine Visitenkärtchen mal selber gemacht, nicht? Da steht unsere Website drauf. Und ich habe bemerkt, dass selbst Leute, die eigentlich sich mit mir nicht unterhalten wollen oder die nicht bereit sind, Literatur zu nehmen, wenn man ihnen die Frage stellt, sagen sie mir, haben sie eigentlich Internet? Ja, da kenne ich eine ganz tolle Website, da können sie mal in aller Ruhe nachschauen, was über dieses oder jenes Thema gesagt wird. Es hat noch nicht einer abgelehnt bis jetzt. Und das ist vielleicht mal eine Idee, die man so im Predigtdienst mal etwas umsetzen könnte, selbst wenn man persönlich gar nicht so jetzt der Freund oder begeisterter Internetbenutzer wäre. Wir haben in Bethel nicht nur Produktion, sondern auch viele Schulen immer. Im Moment findet dort die dritte Klasse der Bibelschule für christliche Ehepaare statt. In Bethel war die erste Klasse und die dritte Klasse. Die zweite Klasse haben wir nicht ausgelassen, die hat in einem Kongresshall stattgefunden. Es haben sich so viele Ehepaare für diese Schule gemeldet, dass es gar nicht mehr möglich ist, alle Klassen in Bethel durchzuführen, weil sonst müssen die Brüder Jahre und Jahre auf die Einladung warten. So hat man sich entschlossen, in zwei Kongresssälen ebenfalls parallel diese Schulen abzuhalten. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, auch für junge, unabhängige Ehepaare eine Schulung zu erhalten. Das konnten ja bisher nur ledige Brüder. Und wenn man dann geheiratet hatte, nicht, dann war man zwar nicht erledigt, aber man konnte eben an der Schule nicht mehr teilnehmen. Die Möglichkeit gibt es jetzt und das wird sehr genutzt. In Verbindung mit den Schulen, da werden auch immer ganz nette Erfahrungen erzählt. Ich habe euch mal eine Erfahrung so mitgebracht. Das hat ein reisender Aufseher, der auch zu einer Schule da war, uns erzählt. Und zwar gibt es Bereiche bei uns im Zweiggebiet, wo sehr viele Touristen hinkommen. Und was früher die Japaner gemacht haben, also so Europa in einer Woche, das haben jetzt die Chinesen übernommen. Also das geht folgendermaßen vonstatten. Bus fährt vor, alle Mann raus, gucken, fotografieren, alle Mann rinnen, Bus, weiter geht's. So, und das machen sich einige unserer Brüder zunutze und haben ganz speziell für solche Örtlichkeiten etwas vorbereitet, dass chinesisch sprechende Personen aufmerksam werden. Ein Bruder hat zum Beispiel hinten in seinem Kofferraum, wenn er den Kofferraumdeckel öffnet, ein Poster, wo dann in chinesischen Schriftzeichen dann ein Angebot ist, dass sie Literatur mitnehmen können, und die Menschen reagieren da sehr interessant drauf. Und ein Bruder, der ist übrigens Bauer, hat sich jetzt entschlossen, Chinesisch zu lernen. Und damit er Fortschritte macht, hat er sich dazu entschlossen, immer morgens, wenn er in den Kuhstall geht, den Kühen die neuen Vokabeln, die er gelernt hat, vorzusagen. Und wie der Bruder berichtet hat, hat sich das nicht negativ auf die Milchproduktion ausgewirkt. Ja. Aber ganz interessant, was der Bruder noch erlebt hat. In der Nähe, wo er wohnt, gibt es ein Hotel. Dort übernachten diese chinesischen Reisegruppen in aller Regel. Und dann ist er zu dem Manager des Hotels gegangen und fragte, ob er denn Literatur in Chinesisch auslegen dürfte. Und da sagte der Manager, hat sich erstmal zeigen lassen, um was das überhaupt geht, hat sich das angeschaut, war einverstanden, sagt, ja, möchten Sie das in der Rezeption auslegen oder sollen wir das lieber aufs Zimmer legen? Und da sagt der Bruder, naja, also wenn Sie einverstanden sind, in der Rezeption und auf dem Zimmer. Gut, das haben sie dann gemacht, haben dort alles ausgelegt, und dann, nach kürzester Zeit, hat der Manager den Bruder angerufen und hat gesagt, also alles, ist, was Sie ausgelegt haben, ist weg. Und hat ihn gefragt, ob er nicht Nachschub bringen könnte. Ah, so ein Hotel würden wir uns im Gebiet doch auch wünschen. Ne? Ist aber vielleicht mal eine Anregung. Und gerade vor 2 Wochen hat unser eigener Kreisaufseher erzählt, zu unserem Kreis gehört auch zum Beispiel Rüdesheim, ist ja einigen bekannt, nicht? Auch so ein Touristenort am Rhein. Da sind sie eines Morgens mit einem Bruder zu 3 Hotels gegangen. In allen 3 Hotels haben sie gefragt, haben Sie Bibeln auf dem Zimmer liegen? Das haben ja viele Hotels. Die haben das bestätigt. Und da wollen Sie nicht auch noch was dazulegen, was die Bibel erklärt? Und in allen 3 Hotels haben die Manager das akzeptiert. Und ich glaube, die haben 200 Broschüren oder so an einem Morgen dort ausgelegt. Also ein bisschen Ideen haben in der Hinsicht, das kann dann schon auch etwas weiterhelfen. Ja, das war so eine kleine Erfahrung, die ich gerne noch anschließen wollte. Aber unser Thema lautet ja, führt einen harten Kampf für den Glauben. Und dem wollen wir uns jetzt etwas zuwenden. Es ist ein ernstes Thema, wird uns aber zeigen, dass Jehova Gott uns sehr liebt, gerade weil er uns Informationen über dieses Thema zukommen lässt. Wir leben ja jetzt hier in einem Land, in dem nur wirklich ältere Personen noch persönlich einen Krieg miterlebt haben, nicht? Als Kinder, das ist jetzt 60 Jahre oder länger her, dass der Zweite Weltkrieg geendet hat. Wir leben in einer Zeitperiode des Friedens. Eine so lange Zeitperiode ohne Krieg hier im Land hat es ja fast noch nie gegeben. Das haben also Generationen vor uns fast nicht erlebt. Fast jeder hat in seiner Lebensspanne irgendeinen Krieg miterleben müssen. Aber wir zum großen Teil zumindest nicht, bis auf unsere lieben älteren Brüder und Schwestern und so. Und das ist eigentlich auch wirklich gut, und wir würden uns auch nie an einem buchstäblichen Krieg beteiligen. Aber so ein Soldat, der hat doch ein schweres Leben. Also nicht nur, dass ihn jeder Gegner umbringen will, nicht, auch das Leben als Soldat ist nicht so einfach, so unterwegs zu sein, schwere Ausrüstung mitzuschleppen, die Gefahren ganz zu schweigen. Aber Soldaten achten sehr darauf, gut ausgebildet zu werden. Und das ist eigentlich der Punkt, auf den wir zu sprechen kommen wollen. Denn wir als Zeugen Jehovas, die wir uns niemals an einem buchstäblichen Krieg beteiligen würden, stehen aber in geistiger Hinsicht in einem geistigen Krieg. Sobald wir uns entschlossen haben, Zeugen Jehovas zu werden, sobald wir uns Jehova Gott hingegeben haben, sobald wir uns haben taufen lassen, hat uns jemand den Krieg erklärt. Satan, der Teufel. Und gegen den führen wir heute einen geistigen Krieg. Und dieser Krieg ist nicht minder gefährlich wie ein buchstäblicher Krieg. Klar, da wirft jetzt keiner Granaten buchstäblicher Art auf uns oder schießt auf uns, aber Satan, der Teufel, ist viel hinterlistiger. Während eine feindliche Kugel uns vielleicht das jetzige Leben nehmen könnte, kann Satan, der Teufel, uns unser ewiges Leben nehmen, was natürlich viel, viel gefährlicher wäre. Was ist das größte Problem für einen Menschen, wenn er im Kampf stehen soll? Dass er nicht richtig ausgebildet ist, dass er nicht weiß, was er tun soll. Und das haben viele gerade zu Ende des letzten Weltkrieges bitter erleben müssen, dass junge Leute völlig unausgebildet in Kämpfe geschickt wurden und dann dabei ums Leben kamen. Nicht, dass solche Personen nennt man schnöderweise Kanonenfutter. Das wollen wir aber in geistiger Hinsicht nicht sein. Und Jehova Gott, der liebt uns. Und deshalb hat Jehova Gott dafür gesorgt, dass wir nicht ohne Ausbildung in einem geistigen Krieg stehen. Und zwar hat er in dem kleinen, aber sehr inhaltsreichen Bibelbuch Judas einige Dinge niederschreiben lassen, die uns helfen werden, im geistigen Kriegszug zu bestehen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dieses Bibelbuch, das sich direkt vor der Offenbarung befindet, aufschlagen und aufgeschlagen lassen. Wir werden nur Bibeltexte aus diesem Buch heute Abend gemeinsam lesen und auch kommentieren. Vielleicht kurz mal zur Information, wer war denn Judas jetzt überhaupt? Also er bezeichnet sich selbst als den Bruder des Jakobus und damit war er auch ein Halbbruder des Herrn Jesus Christus. Wahrscheinlich war Judas zusammen mit Jakobus, seinen anderen Geschwistern und auch seiner Mutter Maria im Jahre 33 unserer Zeitrechnung in Jerusalem im Obersaal anwesend, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und wenn dem so war, dann war Judas zur Zeit der Niederschrift dieses Briefes, das war so um das Jahr 65 unserer Zeitrechnung, schon rund 30 Jahre in der Wahrheit. Das ist jetzt für manchen von uns nicht so lange, nicht? Viele von uns sind schon länger in der Wahrheit, aber damals ging es gar nicht länger. Er war einer der allerersten Christen. Die Christenversammlung wurde zu Pfingsten 33 gegründet, dort war er dabei. Er war also die längstmögliche Zeit, wie wir heute so sagen würden, in der Wahrheit ein getaufter Zeuge für Jehova Gott. Und gerade als er seinen Brief schrieb, hat die Christenversammlung eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Um das Jahr 65 hatte der römische Kaiser Nero eine sehr heftige Christenverfolgung losgetreten. Und in diesem Rahmen kamen einige Größen der Christenversammlung ums Leben. Die Apostel Petrus und Paulus fanden den Märtyrertod. Ja, auch der leibliche Bruder des Judas, Jakobus, wurde der Überlieferung gemäß um diese Zeit vom jüdischen Hohenpriester hingerichtet oder der hat ihn hinrichten lassen. So, und in diesem Rahmen hat jetzt Judas seinen Brief geschrieben. Das müssen wir also in diesem Kontext sehen, nicht? Und jetzt hat er den Brüdern geschrieben, dass wir einen harten Kampf für den Glauben führen müssen. Und das mussten die Brüder damals auch, nicht? Also wenn man sich solche Situationen vorstellt, heftige Verfolgung, leitende, verantwortliche Brüder kommen ums Leben, man wird angefeindet, ja, das ist ein harter Kampf. Ganz interessant ist, wenn wir den Vers 3 lesen, dann erfahren wir, dass Judas eigentlich vorhatte, über ein ganz anderes Thema zu schreiben. Lesen wir mal Vers 3. Geliebte, obwohl ich alle Anstrengungen machte, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, fand ich es für notwendig, euch zu schreiben, um euch zu ermahnen, einen harten Kampf für den Glauben zu führen, der ein für allemal den Heiligen überliefert worden ist. Und das ist ein schöner Beweis, ein schöner Beleg für die Inspiration der Heiligen Schrift durch den Heiligen Geist. Warum? Ja, was hatte Judas vor? Er wollte über die gemeinsame Rettung schreiben. ein schönes Thema. Er wollte den Christen damals schreiben, denkt dran, was uns die Zukunft bringt. Das waren ja alles geistgesalbte Christen. Wir werden bei dem Herrn im Himmel sein. Wir gehören zu den 144.000 dann. Die Zahl kannte er damals ja zwar noch nicht, aber er wusste, welche Hoffnung die Christen hatten, welche Zukunftshoffnung. Und darüber wollte er schreiben. Und manchmal unterhalten wir uns ja auch gerne, wenn wir so im Gespräch sind, nicht über die neue Ordnung, über das Paradies, nicht was haben wir alles vor, was planen wir, nicht? Der eine überlegt schon, was für ein Haus er sich baut, der andere überlegt sich schon, ob er sich ein oder zwei Pferde zulegt, wie groß der Hund ist oder doch lieber eine Katze und was auch immer. Und das ist ganz wichtig und das ist auch ganz richtig und ist ganz toll, wenn wir das neue System so plastisch vor uns sehen. Das ist etwas Schönes, weil auch das stärkt unseren Glauben, nicht? Wenn das künftige neue System, das Paradies, etwas Reales in unserem Sinn ist. Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir uns darüber unterhalten und uns Gedanken machen. Aber in diesem Fall hat Jehova durch seinen Heiligen Geist es anders gelenkt. Weil Jehova sagt, Moment, da gibt es jetzt im Moment noch ein wichtigeres Thema. Also die gemeinsame Rettung, das ist eine schöne Sache, aber zuerst müssen mal noch einige Sachen gemacht werden, damit überhaupt jemand gerettet wird. Also, wenn der Jünger Judas hier auffordert, einen harten Kampf für den Glauben zu führen, dann war das wirklich eine Aufforderung an Menschen, die sich anstrengen mussten, die etwas tun mussten, um ihren Glauben zu bewahren, denn nur dann war ja die künftige Rettung möglich. So, worin hat jetzt Judas seine Brüder ermuntert? Wie hat er sie angespornt? Da ging es um drei Bereiche, die wir ebenfalls gemeinsam besprechen wollen. Erstens, Unsittlichkeit zu meiden, von Jehova Gott eingesetzte Autorität zu respektieren und sich in Gottes Liebe zu bewahren. Das sind die drei Punkte, die wir jetzt gemeinsam Punkt für Punkt ansprechen wollen. Unsittlichkeit zu meiden, von Jehova Gott eingesetzte Autorität respektieren und in der von Gottes Liebe bleiben. Ja, und Judas konnte dann sehen, und das lesen wir jetzt bitte in Vers 4, dass es da Probleme in der Christenversammlung gab. Da schreibt er denn als Fortführung von Vers 3, ich habe Grund dazu. Denn es haben sich gewisse Leute eingeschlichen, die durch die Schriften vor langem für dieses Gericht bestimmt worden sind. Gottlose Menschen, welche die unverdiente Güte unseres Gottes zu einer Entschuldigung für Zügellosigkeit verkehren und sich gegenüber unserem alleinigen Besitzer und Herrn Jesus Christus als falsch erweisen. Also in der Christenversammlung der damaligen Tage, da hatten sich Personen eingeschlichen, scheinbare Christen, aber keine wahren Christen, die der Unsittlichkeit Vorschub leisteten. Ja, wie haben sie das gemacht? Er sagt hier, ja, sie verkehren die unverdiente Güte unseres Herrn. Also zur damaligen Zeit gab es einige, die haben also sich durch die Gnostiker des Altertums inspiriert gefühlt und haben folgende Überlegung versucht an den Mann zu bringen. Hört sich für uns heute vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber ich erkläre das gleich. Die sagten, wenn man sündigt, dann vergibt einem Gott. Wenn man aber viel sündigt, ist die vergebende Güte Gottes noch viel größer. Also je mehr man sündigt, je mehr Gutes, je mehr Vergebung, je mehr Segen bekommt man von Gott. Das ist für uns vielleicht heute jetzt etwas schwer nachvollziehbar, ein solcher Gedankengang, aber das haben die Philosophen der damaligen Zeit so gelehrt. Wir kennen uns vielleicht etwas besser mit dem Gedanken aus, ein Gott der Liebe wird doch nicht strafen. Das basiert auf demselben Gedankengang. Also nach dem Motto, man kann tun, was immer man möchte, es wird doch ein Gott der Liebe nicht strafen. Und das ist ja eigentlich genau einer der Punkte, die auch unsere Gegner manchmal so anführen, nicht? Die sagen, ja, ihr verkündet ein Strafgericht Gottes, ihr macht den Menschen Angst. Und wer hat jemals in der Kirche der heutigen Zeit noch irgendetwas davon gehört, dass es einen Gott gibt, der straft, nicht? Ist nicht ein Gott der Liebe so, der sein Mäntelchen der Liebe über alles darüber deckt, was ein Mensch tun könnte, das, was heute den Menschen so nahe gebracht wird? Aber Judas hat solche Überlegungen, die damals in die Christenversammlung Einzug gehalten hatten, damals schon widerlegt, weil er drei Beispiele für Strafgerichte Gottes brachte, die damals schon stattgefunden hatten. Lesen wir bitte die Verse 5 bis 7. Da schreibt er: Ich möchte euch daran erinnern, auch wenn ihr alle Dinge schon ein für alle Mal wisst, dass Jehova, obwohl er ein Volk aus dem Land Ägypten rettete, später die vernichtete, die keinen Glauben bekundeten. Und die Engel, die ihre ursprüngliche Stellung nicht bewahrten, sondern ihre eigene rechte Wohnstätte verließen, hat er mit ewig währenden Fesseln unter dichter Finsternis für das Gericht des großen Tages aufbehalten. Ebenso werden Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, nachdem sie in gleicher Weise wie die vorhergehenden über die Maßen Hurerei begangen hatten und dem Fleisch zu unnatürlichem Gebrauch nachgegangen waren, uns dadurch als ein warnendes Beispiel hingestellt, dass sie die richterliche Strafe ewigen Feuers erleiden. Also drei Strafgerichte. Die untreuen Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen waren, die Engel, die sich selbst zu Dämonen gemacht hatten. Übrigens nur Judas berichtet über diese Angelegenheit mit so offenen Worten. Dadurch wissen wir auch, dass es Engel waren, die sich vor der Sintflut materialisierten. Und schließlich die Bewohner Sodoms und Gomorras. Da hat er gezeigt, also Jehova ist zwar ein Gott der Liebe, aber er hat schon Strafgerichte ausgeführt. Also es ist nicht so, dass Jehova Gott nicht strafen wird. Das hat diese Überlegungen dieser Menschen ad absurdum geführt. Aber dann hat er sich auf eine weitere biblische Begebenheit bezogen, die ebenfalls nur in Judas zu finden ist. Da geht es um das Leben Henochs. Und vielleicht lesen wir jetzt bitte in diesem Zusammenhang einmal die Verse 14 und 15, eine Prophezeiung Henochs, die wir nirgendwo anders finden. Vers 14 und 15. Ja, der siebte in der Linie von Adam her, Henoch, hat auch von ihnen prophezeit, als er sprach: Siehe, Jehova kam mit seinen heiligen Myriaden, um an allen das Gericht zu vollziehen und alle Gottlosen all ihrer gottlosen Taten zu überführen, die sie auf gottlose Weise begingen und all der anstößigen Dinge, die gottlose Sünder gegen ihn geredet hatten. Also Henoch, ein Vorfahr des treuen Noah, kam jetzt zu seinen Zeitgenossen und hat ihnen ein Gericht Jehovas verkündet. Aber wie hat er Henoch das genannt? Der sprach in der Vergangenheitsform. Jehova kam mit seinen heiligen Myriaden. Und zwar in der Form, als wenn das Gericht schon stattgefunden hätte, obwohl die Sintflut, von der er ja wirklich sprach, in der Zukunft lag. Also für Henoch war das so sicher, dass dieses Strafgericht, das Jehova Gott vorausgesagt hatte, kommen würde, dass er sogar schon in der Vergangenheitsform gesprochen hat. Für ihn war das völlig sicher. So, und was war das Ergebnis? Haben die Leute gehört? Natürlich haben sie nicht gehört. Was wissen wir aus dem Bibelbericht? Na, Jehova Gott musste Henoch sogar wegnehmen in irgendeiner Form, sonst hätte er wahrscheinlich den Märtyrertod erlitten. Und sein Nachkomme Noah, was musste der wahrscheinlich für einen Spott, für eine Häme ertragen, als er mit seiner Familie über Jahrzehnte an diesem großen Kasten aus Holz gebaut hat. Und das hat er ja nicht nur ausschließlich gemacht, dass er da die Arche gebaut hat, sondern hat ja auch gepredigt, er hat auch das Gericht Gottes gepredigt. Ja, wie haben die Leute da reagiert? Haben sie dann gesagt, naja, der wird schon seinen Grund haben, warum er so einen Kasten baut. Hören wir mal zu. Nein, das haben sie nicht gemacht. Sie waren sicherlich voll Häme und haben ihn ausgelacht. Aber was ist mit den Spöttern passiert? Ja, irgendwann hat es dann plötzlich mal anders geregnet, wie es vielleicht sonst geregnet hat. Und irgendwann haben die gemerkt, Moment mal, also so ein normaler Landregen, wie wir den vielleicht schon kennen, ist das aber nicht. Und als ihnen das Wasser bis zum Hals gestanden hat, da hat sicherlich keiner mehr über den Noah oder über den Henoch, falls er sich an ihn noch erinnern konnte, gespottet. Aber warum hat Judas diese Strafgerichte erwähnt? Er wollte den Brüdern in der Versammlung zeigen: Brüder, Jehova redet nicht nur, Jehova tut auch. Und sollte jemand in der Christenversammlung der damaligen Zeit sein, der denkt, er käme mit irgendeiner sündigen Handlungsweise, die er nicht bereut und die er im Geheimen treibt, davon, dann hat er sich geirrt. Da sind die Israeliten nicht davon gekommen, da sind die bösen Engel nicht mit durchgekommen, Sodom und Gomorra ist nicht mit durchgekommen und diejenigen, von denen Henoch prophezeit hat und auch Noah, auch sie mussten das Strafgericht erleiden. Einige der damaligen Zeit hatten offensichtlich vergessen, dass Jehova sehen kann, was wir tun. Das soll uns ja nicht erschrecken, nicht wahr? Wir alle, da gibt es ja keine Ausnahme, wir sind ja unvollkommen und wir machen immer wieder irgendwas falsch. Ja? Und wenn wir jetzt den Gedanken so im Sinn haben, Jehova beobachtet uns und er guckt jetzt ganz genau, was ich tue und wartet praktisch nur drauf, bis ich wieder was falsch mache, na, dann ist das kontraproduktiv. So ist Jehova nicht. Jehova beobachtet uns, Jehova sieht uns und er freut sich sehr, wenn er bemerkt, dass wir uns anstrengen, seinen Willen zu tun. Und über die kleinen Stolperer, die wir manchmal haben mögen, nicht, da schaut Jehova Gott hinweg, weil da hat Jesus Christus sein Leben als Loskaufsopfer hingegeben. Nicht? Das deckt Jehova Gott zu. Aber Jehova Gott bemerkt auch geheime Sünden. Die übersieht er auch nicht. Jehova weiß also, was jeder von uns im Verborgenen tut. Und deshalb auch die Ermunterung, die ebenfalls hier gegeben wird, dass wir unser Leben in Ordnung bringen sollten. Nicht, dass wir keine geheimen Sünden begehen sollten. Wenn es irgendein Problem gibt, das wir haben mögen, nicht, dann stehen uns die Ältesten in der Versammlung gerne bei und helfen uns, unser Verhältnis zu Jehova Gott wieder in Ordnung zu bringen. Denn das muss uns klar sein, Jehova Gott schaut nicht nur zu, Jehova Gott handelt auch. Das geht ganz klar aus diesen Worten hervor. Aber jetzt sollte natürlich nicht der Eindruck erweckt werden, die Christenversammlung der damaligen Zeit oder die Versammlung heute wäre durchsetzt von geheimen Übeltätern. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Auch unsere jungen Leute tun ja ihr Äußerstes, ihr Bestes, was sie können, um Jehova Gott treu zu dienen. Da gibt es eine interessante Erfahrung, die ich aus der Literatur herausgesucht hatte, von einer 14-jährigen jungen Schwester aus Suriname. Das Mädel geht zur Schule und plötzlich, vielleicht war sie auch nicht gerade hässlich, nicht? Der tollste Junge der Schule verguckt sich in sie. Was jetzt? Alle anderen Mädchen wären happy gewesen, wenn der Junge seine Aufmerksamkeit auf sie gerichtet hat. Aber wen hat er sich ausgesucht? Unsere 14-jährige Schwester. Und er hat ihr auch gleich deutlich gesagt, was er von ihr möchte. Was hat unsere Schwester getan? Sie kennt den Standpunkt Jehovas und sie hat ihm deutlich gemacht, dass aus ihnen beiden nichts wird. Sie hat ganz klar Stellung für Jehova Gott bezogen. Und dann hat unsere kleine Schwester ganz schön zu leiden gehabt. Nicht? Ihre ganzen Schulkameradinnen, die haben gesagt, bist du verrückt? Stell dir das mal vor, nicht der begehrteste junge Mann der Schule und der will dich als Freundin und du sagst nee. Ja, wie hätten wir uns jetzt an ihrer Stelle gefühlt? Das war keine einfache Situation für so ein junges Mädchen. Nicht? Das ist 14 Jahre alt. Aber wie sehr hat sich unsere Schwester einige wenige Wochen später gefreut, dass sie so standhaft war, als bei dem jungen Mann AIDS festgestellt wurde. Und wie mögen sich manche dieser jungen Mädchen, die nicht den Standpunkt unserer Schwester geteilt haben, dann gefühlt haben, als das rauskam. Der junge Mann ist später nicht nur an AIDS erkrankt, er ist auch daran gestorben. Aber unsere junge Schwester war sehr, sehr froh, dass sie Jehovas Gebot befolgt hatte. Und deshalb müssen auch wir, nicht nur junge Leute, auch wir Erwachsenen, von Anfang an ganz klar und deutlich den Standpunkt Jehovas verstehen und vertreten, dass Jehova Gott Unsittlichkeit nicht toleriert und nicht akzeptiert. Schauen wir uns einen zweiten Punkt an, auf den Judas Bezug genommen hat, und zwar im Vers 8. Da geht es um den Mangel an Respekt vor von Jehova eingesetzter Autorität. Lesen wir mal Vers 8. In gleicher Weise beflecken dessen ungeachtet auch diese Menschen, die sich träumen, hingeben das Fleisch und missachten die Herrschaft und reden lästerlich über die Herrlichen oder über Herrliche. Wer sind denn diese Herrlichen, von denen hier geredet wird? Naja, ich will es einfach machen. Das waren die Ältesten der damaligen Christenversammlung. Die meint Judas, wenn er hier von Herrlichen spricht. sind die heutigen Ältesten der heutigen Versammlung ebenfalls als solche Herrlichen zu bezeichnen? Ja, das ist biblisch und richtig so. Jetzt haben wir nur ein Problem. Die heutigen Ältesten sind alle unvollkommen, während die Ältesten im ersten Jahrhundert alle vollkommen waren. Na, war ja nicht so, nicht? Das war ja falsch. Also die Ältesten im ersten Jahrhundert waren ja genauso unvollkommene Menschen wie wir heute auch. Und trotzdem hat der Judas unter Inspiration gesagt, das waren Herrliche. Die haben die Aufgabe von Jehova Gott erhalten, die Herde zu hüten. Jesus Christus als Haupt der Christenversammlung benutzt diese Ältesten, ob jetzt geistgesalbt oder nicht, wie Sterne in seiner Hand, um die Christenversammlung buchstäblich anzuleiten. Hier an diesem Ort, hier in der Versammlung, in der Nachbarversammlung, in allen 107 oder, wie ich jetzt hörte, 112.000 Versammlungen weltweit. Also, dann hat es aber jetzt welche gegeben, die haben lästerlich über sie geredet. Zur damaligen Zeit gab es also Älteste in der Versammlung, über die haben sie lästerlich geredet. Dann gab es reisende Aufseher, wie zuvor den Apostel Paulus, über die haben sie lästerlich geredet. Dann gab es eine leitende Körperschaft zur damaligen Zeit noch in Jerusalem, über die haben sie lästerlich geredet. Und wie ist es heute? Gibt es heute Menschen, die lästerlich über Älteste reden, die lästerlich über reisende Aufseher reden, die lästerlich über Brüder der leitenden Körperschaft reden? Es ist gefährlich, so etwas zu tun. Wir werden das noch etwas näher kennenlernen. Um solches respektloses, gottloses Geschwätz zu brandmarken, hat der Judas wiederum drei Beispiele den Brüdern in Erinnerung gerufen. Lesen wir bitte Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Pfad Kains gegangen und haben sich für den Lohn in den Lauf des Irrtums Bileams gestürzt und sind in der rebellischen Rede Korahs zugrunde gegangen. Drei Beispiele, die die Brüder damals kannten, die wir auch kennen. Kain, Bileam, Korah. Was hatten alle gemeinsam, so unterschiedlich die Situationen waren? Sie haben alle drei nicht auf Rat gehört. Sie haben alle so ihren Kopf gehabt. Da war Kain, ja, Jehova Gott selbst, sicherlich über einen Engel, hat ihn gewarnt. Noch bevor er seinen Bruder umgebracht hat, hat er ihn gewarnt, sagt, Kain, der Weg ist falsch. Du wirst belohnt, wenn du den richtigen Weg gehst, aber das, was du da im Herzen, im Sinn hast, das ist falsch. In anderen Worten hat Jehova ihm das so gesagt. Kain hat nicht drauf gehört, hat seinen Bruder erschlagen. Oder nehmen wir Bileam. Jehova hat ihn mehrmals gewarnt. Da war sogar, also ich weiß nicht, wie das jetzt damals war, heute reden Esel normalerweise nicht. Also diese Tiere, die reden, sagen nichts. Damals haben die wahrscheinlich auch nicht gesprochen. Das heißt, als die Eselin zu Bileam geredet hat, da hat Bileam doch gewusst, das ist übernatürlichen Ursprungs. Der hat die Eselin von Jugend an gehabt. Das sagt sie ja zu ihm, nicht? Warum haust du mich, habe ich dich nicht von deiner Jugend an getragen? Der hat die lange gekannt und die hat noch nie zu ihm ein Wort gesagt, außer Ia. Aber jetzt spricht die plötzlich zu ihm. Aber der Bileam hat sich von seinem Lauf des Irrtums nicht abbringen lassen. Nicht? Wie vernagelt, wie verblendet ist er da weitergegangen. Und es hat ihn ja schließlich endlich auch das Leben gekostet. Oder nehmen wir Korah, das war ja der Dritte. Das war ja kein unbedeutender Mann in Israel. Der Korah, das war ein ganz hoch angesehener, auch hochgestellter Levit. Der war ja der Cousin von Moses und Aaron. Nicht? Der hat was zu sagen gehabt. Der hatte Autorität, der hatte Verantwortung, das hat ihm nur nicht gereicht. Der wollte noch mehr. Der wollte so richtig an die oberste Linie. Der hat sich gegen den sanftmütigsten aller Menschen, Moses, versündigt, hat aufgehetzt zur Rebellion. Aber wir sind alle drei Beispiele ausgegangen. Das hat Jehova Gott eindeutig gesagt. Wie ist es jetzt heute? Also, manchmal, wenn ich jetzt so eingeladen werde, eine Versammlung zu besuchen, dann manchmal klappt es auch, dass man mal zusammen in den Predigtdienst geht oder so. Das hat jetzt bei euch heute früh nicht so geklappt, aber ich habe keinen eurer Ältesten jetzt näher kennengelernt. Ich weiß von zwei, drei Brüdern, dass sie das sind, aber ich kenne sie nicht näher. Aber ich muss euch trotzdem etwas über eure Ältesten verraten. Eure Ältesten sind unvollkommen. Unvollkommene Männer. Und wisst ihr, was bei unseren 17 Ältesten unserer Versammlung der Fall ist? Auch unvollkommen. Und wenn ich euch jetzt mal was aus dem Betel erzählen sollte, also ich will euch mal was über unser Zwei-Komitee erzählen. Die sind doch auch alle unvollkommen. Also, es gibt keinen, und das muss ich jetzt ja bei mir auch feststellen, bin ja auch unvollkommen. Leider peinlich und dumm, aber es ist so. Ja, nützt nichts, bin auch unvollkommen. So, also wenn ich jetzt bei einem Ältesten nur dann Rat annehme, wenn der keine Fehler hat, wie viele Älteste auf der Welt finde ich, die mir Rat geben können? Nicht einen. Nicht einen. Also wenn ich jetzt hingehe, ein Ältester kommt zu mir und sagt, du, lieber Bruder, liebe Schwester, ich habe da eine Kleinigkeit, lass uns mal kurz drüber reden. Und ich sage, ja, Moment mal, also bevor der mir einen Rat gibt, nicht, dann soll der doch selber erstmal dies und das und jenes. Bruder, wenn ich suche, finde ich. Also das kann es also nicht sein. Wenn ich wirklich nur darauf achte, welche Fehler jemand hat und ihn deswegen diskreditiere, dann sage ich auf der anderen Seite, Jehova gebraucht den gar nicht. Jehova gebraucht gar nicht die Ältestenschaft in der Versammlung. Und da der Kreisaufseher unvollkommen ist, muss ich sagen, ja, Jehova gebraucht den Kreisaufseher auch nicht, da hat man auch nichts zu sagen. Und da die Brüder der leidenden Körperschaft unvollkommen sind, reagiere ich da nicht genauso wie die Menschen der damaligen Zeit, die lästerlich über herrliche reden? Lesen wir doch in diesem Zusammenhang einmal, was in Vers 10 steht. Doch diese Menschen reden lästerlich über alles, was sie in Wirklichkeit nicht kennen. Aber alles, was sie von Natur aus wie die vernunftlosen Tiere verstehen, darin fahren sie fort, sich zu verderben. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Sie reden lästerlich über alles, was sie in Wirklichkeit nicht kennen. Ich möchte das mal an einem Beispiel festmachen. Ich will das jetzt aber nicht auf die Versammlung beziehen. Wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt auch nicht. Das ist ein Beispiel, das ich immer gebrauche. Ja? Nehmen wir mal an, ein Rechtskomitee muss sich mit einer Verfehlung beschäftigen. Und es geht im Endeffekt eben so aus, dass der Übeltäter, die Übeltäterin aus der Versammlung ausgeschlossen werden muss. So. Der Ausschluss, der Gemeinschaftsentzug wird der Versammlung mitgeteilt. Und plötzlich beginnt in der Versammlung das Gerede. Da hat der eine dies gehört, also das war ja gar nicht so schlimm, was der gemacht hat. Dann hat der andere das gehört, also da waren die Ältesten doch wirklich sehr hart. Die Ältesten haben das nicht berücksichtigt. Und der Arme hat eigentlich das gar nicht so gemeint. Und was auch immer der Fall sein mag. Und plötzlich stellt sich heraus, also das Ganze war ein reiner Justizirrtum und so hätte das niemals ablaufen dürfen. Solche Fälle hat es tatsächlich schon gegeben, nicht, dass Versammlungen, einige in der Versammlung, so auf einen Gemeinschaftsentzug reagiert haben. Aber könnte es sein, dass wir dann über irgendetwas reden, wo wir gar nichts Genaues wissen? Also ich will euch das nur mal deutlich sagen. Die Ältesten, die in einem Rechtskomitee dienen, die dürfen über diesen Fall nicht mit anderen sprechen. Die werden auch mit ihren Mitältesten keine Details aus diesem Fall besprechen, weil sie der Schweigepflicht unterliegen. Und wenn sie diese Schweigepflicht brechen, dann wäre sogar ihre Eignung als Älteste in Frage gestellt. Also das, was du da über den Fall scheinbar weißt, weißt du dann anscheinend nicht von den Ältesten, die an diesem Fall beteiligt waren. Die haben darüber nicht gesprochen. Ja, wer hat dann Details berichtet? Wer war denn noch dabei? Naja, da war jetzt noch der Übeltäter dabei. Der könnte darüber gesprochen haben. Wenn er das will, kann er das machen. Aber können wir annehmen, dass es objektiv ist, was der Übeltäter, der ein reueloser Sünder ist, sonst wäre ihm die Gemeinschaft nicht entzogen worden, was der darüber berichtet? Oder vielleicht die Verwandten des Übeltäters, sind sie emotional nicht voreingenommen, was solche Dinge betrifft? Und so weiter. Also es könnte sogar, wenn wir uns an solchen Diskussionen beteiligen, dazu führen, dass wir gefährlich werden für unsere Brüder. Nicht, dass wir den Glauben einiger untergraben. Und in der Bibel wird so von Felsenriffen gesprochen, die unter Wasser lauern und ein unbedarfter Schiffer, der fährt da drauf. Das Boot hat ein Leck und dann geht das unter wie dieses Kreuzfahrtschiff. Ja. Solch einen Felsen möchten wir in der Christenversammlung nicht sein. Nein, wir wollen uns auf unsere Brüder stützen, die Entscheidungen in der Versammlung treffen, weil das ist eine harte Arbeit. In Wirklichkeit schätzen wir doch das, was unsere Ältesten in der Versammlung alles für uns tun. Nicht? Wenn heutzutage jemand ein Problem hat, an wen kann er sich wenden? Wenn irgendjemand Hilfe braucht, kommt jemand überraschend ins Krankenhaus? Wen kann man anrufen zu jeder Tages- und Nachtzeit? Wer wird Hilfe leisten? Das sind unsere Ältesten vor Ort, das sind die Brüder in den Krankenhausverbindungskomitees, die sehr segensreich tätig sind und, und. Wir können unseren Ältesten vertrauen, die sich hart für uns einsetzen. Jetzt hat Judas mal ein positives Beispiel angeführt von jemandem, der Autorität anerkannte. Lesen wir doch bitte einmal den Vers 9. Als aber der Erzengel Michael mit dem Teufel uneins wurde und sich mit ihm wegen des Leibes Mose auseinandersetzte, wagte er nicht über ihn in lästernden Worten ein Gericht zu bringen, sondern sprach: Jehova schelte dich. Also interessanterweise schon wieder ein Bericht aus der Bibel, den nur Judas erwähnt. Also in 5. Mose oder über Josua, wo über den Tod Mose berichtet wird, finden wir das nicht. Was ist passiert? Moses ist gestorben, Jehova Gott hat ihn begraben, buchstäblich begraben. Jetzt wollte der Teufel sich im Prinzip den Leib Mose aneignen, ja nicht um ihm ein ehrenvolles Begräbnis zu geben, sondern wahrscheinlich so, um ihn als Menschenkult irgendwas aufzubauen, eine falsche Anbetung, wo er den Leib irgendwie missbrauchen wollte. So, Michael, der Erzengel, stellt sich ihm entgegen. Das war sicherlich keine leichte Situation, weil der Teufel, der wollte den Leib und der Michael, der rückt ihn nicht raus. Der versucht, das zu verhindern. Das muss ganz ordentlich hin und her gegangen sein. Und jetzt hat Michael, der von Gott gegebene Autorität, ja respektiert, hat nicht gesagt, also ich bin der Erzengel, ich bin der oberste aller Engel und ich will dir mal jetzt mal eins sagen, und hat ihn ordentlich ausgeschimpft. Das hat er nicht gemacht. Was hat er gesagt? Jehova schelte dich. Also Jehova hatte ihm zur damaligen Zeit die Autorität noch nicht gegeben, ein Gericht über den Satan zu bringen. Die Autorität hat er heute. Damals nicht. Er hat diese Autorität respektiert. Zum anderen können natürlich auch diejenigen, die eine gewisse Autorität in der Versammlung haben, etwas von Michael lernen. Er war also der Erzengel. Aber er hat seine Stellung nicht missbraucht. Er hat alles Jehova Gott überlassen. Und treue Älteste sind sich dessen bewusst, dass ein Missbrauch ihrer Autorität von Jehova gesehen und nicht geduldet wird. Also auch wir Ältesten können in der Versammlung nicht einfach tun und lassen, was wir wollen. Das, was wir von der Bühne aus lehren, so wie wir uns verhalten, das muss mit Gottes heiligem Wort in Übereinstimmung sein. Das ist nicht, das darf kein Steckenpferd von uns oder so eine heilige Kuh oder irgendetwas sein, an eigenen Überlegungen kommt, sondern wir müssen uns eng an das Wort Jehovas halten, wie es auch von seiner Organisation weitergegeben wird. Judas hat einige, die damals Autorität in der Christenversammlung hatten, mit scharfen Worten kritisiert. Also da hat es auch einige mit Verantwortung gegeben, die sich nicht richtig verhalten hatten. Lesen wir mal Vers 12 und 13. Diese sind bei euren Liebesmalen die Felsenriffe, die unter dem Wasser verborgen sind, während sie mit euch Festmahl halten, Hirten, die sich ohne Furcht selbst weiden, wasserlose Wolken von Winden hierhin und dorthin getrieben, Bäume im Spätherbst, doch ohne Frucht, zweimal abgestorben, entwurzelt, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Ursachen der Schande ausschäumen, Sterne ohne festgesetzte Bahn, denen für immer die Schwärze der Finsternis aufbehalten ist. Diese Beschreibung trifft sehr gut auf Abtrünnige zu. Heute haben wir natürlich genügend Wasser vom Himmel so bekommen, nicht? Aber wenn wir uns vielleicht mal in ein Land versetzen, wie damals Palästina, wo der Judas geschrieben hat, nicht? Wenn es da nicht regnet, nicht? Da haben die Leute Durst gelitten. Da war nichts, da waren wenig Flüsse. Oft haben sie Regenwasser in Zisternen aufgefangen. Und wenn die Trockenzeit so langsam zu Ende ging, dann haben sich die Leute tatsächlich über die Wölkchen am Himmel gefreut. Warum? Naja, die haben Regen verheißen. Da blühte das Land wieder auf, da wurde der Boden gedrängt und dann sind da so dicke Wolken gekommen und nichts kam raus. So ähnlich war das hier bei diesen Personen. Die haben so getan, wie wenn sie lebend gebendes Wasser bringen würden, aber abzugeben hatten sie nichts. Das waren Hirten, die sich selbst geweidet haben. Was ist ein Hirte, der Jehova gefällt? Das Bild haben wir ja noch so schön vor Augen, das Lieblingsbild von einigen von uns. Nicht? Komm Jehova doch näher. Da steht der Hirte. Wo hat er das Schäfchen? An der Brust. Das ist ein echter Hirte, nicht? Der trägt das Schaf. Was haben diese Hirten gemacht? Die haben sich selbst geweidet, haben die Schafe wahrscheinlich geschlachtet. Das, was Abtrünnige heute tun, die sich selbst in den Vordergrund stellen wollen, die aber keinerlei geistige Belehrung, geistigen Fortschritt in irgendeiner Form vermitteln können. Aber Jehova Gott sieht, was solche Menschen tun und er lässt es nicht unbemerkt und ungestraft. Ja, auch Älteste können viel aus solchen Beispielen lernen. Wir dürfen nicht diesen wasserlosen Wolken gleichen. Wir müssen für unsere Brüder, unsere Schafe da sein. Wir müssen sie hüten, immer im Sinn behalten. Das sind nicht unsere Schafe, sondern die gehören Jehova Gott und Jesus Christus. Und jetzt hat Judas gegen Ende seines Briefes noch etwas erwähnt, mit dem wir uns jetzt noch beschäftigen wollen. Lesen wir bitte Vers 21. Bewahrt euch selbst in Gottes Liebe, während ihr mit der Aussicht auf ewiges Leben auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus warten. Es gibt keine Eigenschaft Jehovas, die größer ist als seine Liebe. Und jetzt fordert uns Judas auf, wir sollten uns in dieser Liebe bewahren. Und jetzt zitiere ich mal die Worte des Apostels Paulus, die an die Römer geschrieben hat. Da sagt er: Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Regierungen noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte noch Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Schöpfung imstande sein wird, uns von Gottes Liebe zu trennen, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Keine Engel, keine buchstäblichen, keine geistigen Mächte. Etwas fehlt in der Aufstellung. Etwas hat Paulus nicht erwähnt und das kann uns von Gottes Liebe trennen. Was ist das? Ich. Ich selbst kann mich von Gottes Liebe trennen. Du selbst kannst dich von Gottes Liebe trennen. Also Jehova zwingt uns nicht, in seiner Liebe zu bleiben. Aber das, was Engel, was Dämonen, was Menschen nicht vermögen, uns von Gottes Liebe zu trennen, das könnten wir selbst tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir persönlich dafür sorgen, dass wir in Gottes Liebe bleiben. Gottes größte Eigenschaft. Und deshalb gibt Judas ebenfalls drei Empfehlungen, wie wir in Gottes Liebe bleiben können. Lesen wir bitte Vers 20. Ihr aber, Geliebte, indem ihr euch selbst an eurem allerheiligsten Glauben erbaut und mit Heiligem Geist betet. Das waren jetzt zwei Dinge, die er erwähnt hat. Um Heiligen Geist bauen und beten. Und bauen, das kennen wir schon aus Matthäus Kapitel 7. Da hat Jesus Christus so einen ähnlichen Gedanken gebraucht, wenn er vom Glauben spricht wie von einem Haus. Und da gibt es ja ein Haus, das ist auf Sand gebaut. Und dann gibt es ein Haus, das ist auf Felsen gebaut. Und deshalb ist die Frage für uns, wie sieht denn unser Haus des Glaubens aus? Und jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen zu denken, naja, das Haus auf Sand gebaut, das ist so eine Bretterbude. Also ich habe mir mal überlegt, wenn ich mir so mal vorstelle, wie würde es mir denn so gefallen und ich mir so ein schönes türkisblaues Wasser vorstelle und einen palmenbesäumten Strand, weißer Sand und da ist so ein schönes Holzhaus mit einer Terrasse davor, sieht ganz nett, also könnte ich mir vorstellen, nicht? Würde mir gefallen, könnte man Urlaub machen. Ja, aber was ist, wenn so ein richtiger Taifun, so ein richtiger Sturm dann weht, nicht? Dann fliegen diese Häuser in der Regel weg. Also unser Glaube könnte ganz gut aussehen für andere. Sieht ganz nett aus, wie so türkisblaues Wasser, Sandstrand, aber hat keine Grundlage. Wenn wir an so ein Haus auf Felsen denken, da kommt so eher das Bild eines Leuchtturms in unseren Sinn. Manche lieben das ja nicht, jetzt sind wir ja noch ein Stück von der Küste weg, aber ich werde es nie vergessen, ich habe so ein Bild mal gesehen, das hat mich unheimlich beeindruckt, das ist also echt gemacht, da ist ein Leuchtturm auf einem Felsen und da kommt eine Riesenwelle, die fast so hoch ist wie der Leuchtturm. Und unten aus der Tür, der Welle abgewandt, die Tür ist auf, guckt der Leuchtturmwärter raus. Und ich habe mich so erschrocken, dachte, Mensch, ob der das überlebt hat. Das war ein echtes Bild, das hat man vom Hubschrauber aus aufgenommen. Und der Leuchtturmwärter hat überlebt, hat die Tür rechtzeitig zugemacht. Und der Leuchtturm, der ist auch stehen geblieben. Also ein Leuchtturm auf einem Felsen gebaut, der hält auch stärkste Stürme in der Regel aus. Und deshalb die Frage, was ist mit unserem Glauben? Unserem persönlichen Glauben, also nicht den Glauben des Nachbarn oder so, sondern wie sieht das mit meinem eigenen Glauben aus? Ist er so stabil, dass er diesem Kampf des Glaubens, den wir heute führen müssen, dass er standhält? Und wenn wir Möglichkeiten haben, mal unseren eigenen Glauben zu prüfen, dann müssen wir uns auch mal selbst einige Fragen stellen. Nicht? Wie hat sich denn unser Glaube im Laufe der Zeit entwickelt? Jetzt gibt es ja welche, die fangen ganz neu an, die Bibel zu studieren. Die entwickeln erstmal Glauben. Aber Glauben, das ist keine feste Größe. Das ist nicht etwas, was stehen bleibt, sondern Glaube verändert sich. Glaube kann größer werden, der kann kleiner werden, der kann schwächer werden, der kann stärker werden. Was sind denn so Indizien, dass ich mal selber feststellen könnte, wie sieht es denn mit meinem Glauben aus? Ja, wie ist es denn mit meinem Zusammenkunftsbesuch als Beispiel? Nicht? Wenn ich die Zusammenkünfte besuchen kann, körperlich überhaupt, komme ich heute noch genauso gerne und freudig hierher wie früher? Oder lasse ich doch mal Lücken, obwohl das nicht so der Fall sein könnte? Und da geben uns unsere älteren Brüder und Schwestern ja ein ganz hervorragendes Beispiel, muss ich ja sagen. Nicht? Die hätten manchmal wirklich Grund, mal zu Hause zu bleiben, weil es hier zwackt und da weh tut. Nicht? Und, aber wo sind sie? In der Regel hier bei uns im Königreichssaal. Nicht? Oder wie sieht es mit meinem persönlichen Studium aus? Studiere ich noch persönlich oder nehme ich den Hinweis ernst, täglich in der Bibel zu lesen? Oder nutze ich den Abend als Studierabend für die Familie, für das Ehepaar, für mich persönlich? Ja, wir müssen unseren eigenen Glauben immer im Sinn behalten, weil das zeigt uns, ob er stärker oder schwächer wird. Und wenn man Anzeichen bemerkt, dass es nicht so richtig funktioniert, nicht, dass man denken kann, okay, ja gut, da habe ich also nicht so drauf geachtet, ist ja kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen, nicht, sondern dann dreht man sich ein bisschen, nicht, korrigiert sich, sagt so, ab jetzt mache ich das so. Und dann wird unser Glaube wieder stärker, dann wird er wieder wachsen, dann wird er wieder fester und dann können wir auch weiter Jehova Gott dienen. Die zweite Empfehlung, die wir ja hier in dem Vers hatten, war, anhalten mit Heiligem Geist zu beten. Also das persönliche Gebet zu Jehova. Warum? Um Jehovas Heiligen Geist. Das hilft uns weiter. Der Heilige Geist, die stärkste Kraft, die es überhaupt gibt, die hilft uns, einen starken Kampf für den Glauben weiterhin zu führen. Und in Vers 22 finden wir jetzt die dritte Empfehlung. Fahrt auch fort, einigen, die Zweifel haben, Barmherzigkeit zu erweisen. Wir stehen als Brüder, als Schwestern zusammen. Und jetzt ist der Judas nicht hingegangen und hat gesagt, naja, wir sind jetzt in der kritischen Situation in der Christenversammlung, also da sind Leute in der Versammlung, das läuft nicht so richtig, jetzt müssen wir mal mit eisernem Besen ausfegen. Na, was hat er gesagt? Barmherzigkeit erweisen. Eine scheinbar sanfte Eigenschaft, die für uns Menschen manchmal in einer solchen Situation gar nicht angebracht erscheint. Das bedeutet für uns, wir müssen uns gegenseitig beistehen. Wir sind keine Einzelkämpfer. Wir sind nicht Soldaten Christi, die völlig alleine stehen, für sich ihren Weg gehen, sondern wir dienen, wir kämpfen gemeinsam. Und das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit unbedingt tun müssen, dass wir beachten müssen, dass wir heute mit unseren Brüdern ein enges Verhältnis haben. Da hat mich eine Erfahrung, die ein kanadischer Bruder berichtet hat, sehr beeindruckt. Vor Jahren gab es ja in dieser kanadischen Provinz Quebec unter dem Einfluss der katholischen Kirche große Probleme. Was haben die Brüder gemacht? Sie sind in den Predigtdienst gegangen, dann kam die Polizei, hat sie verhaftet, wurden sie eingesperrt. Dann kam ein Rechtsanwalt der Gesellschaft, der hat sie wieder rausgeholt, dann sind sie wieder in Dienst gegangen, dann kam die Polizei, hat sie wieder verhaftet und eingesperrt. Und der Bruder Phil Toh, so heißt er, berichtet, als er den Pionierdienst aufgenommen hat, je mehr ich in Predigtdienst ging, je öfter wurde ich eingesperrt. So, und dann eines Tages saß er mit einem anderen Bruder zusammen, das war Mike Miller, in der Zelle. Sie haben auf dem Betonboden gesessen und sich gegenseitig was erzählt. Und dann sagt er, die erbauende Unterhaltung über geistige Dinge hat mich sehr gestärkt. Aber dann hat er eine interessante Überlegung gehabt. Das hat mich beeindruckt. Er sagte, ja, was wäre denn jetzt eigentlich gewesen, wenn wir zwei ein schlechtes Verhältnis zueinander gehabt hätten? Wenn das Verhältnis zwischen uns beiden jetzt angespannt gewesen wäre, hätten wir dann auch noch so über geistige Dinge positiv gesprochen? Hätten wir uns dann auch noch gegenseitig erbaut und ermuntert? Und deshalb erwähnt er auch, dass wir gegenüber unseren Brüdern zum Vergeben bereit sein sollten und ein gutes Verhältnis zu unseren Brüdern haben sollten. Jetzt magst du denken, naja, also ich habe zwar zu dem Bruder, zu der Schwester nicht so das günstigste Verhältnis, aber wir werden schon nicht zusammen eingesperrt. Bist du sicher? Eine andere Erfahrung, die ich kurz anreißen wollte, hat unser Bruder Manfred Teller einmal erzählt, der inzwischen verstorben ist und der im Bethel in Magdeburg gedient hat. Das Bethel in Magdeburg wurde Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre von der Staatssicherheit besetzt und die jungen Brüder wurden ins Gefängnis eingeliefert, die dort im Bethel dienten. Und da gab es zwei, die haben sich im Bethel nicht riechen können. Die haben echt immer wieder Probleme miteinander gehabt. Jetzt dürft ihr dreimal raten, welche zwei zusammen in einer Zelle waren. Aber wir müssten es ja eigentlich nicht drauf anlegen, oder? Wäre es nicht besser, wir würden heute schon mit unseren Brüdern, mit unseren Schwestern ein gutes, ein liebevolles, ein enges Verhältnis haben und dann könnte es uns eigentlich völlig egal sein, mit wem wir zusammen in einer Zelle dann entsprechend landen, weil wir mit allen unseren Brüdern und Schwestern hier in der Versammlung ein gutes Verhältnis haben. Daran muss man arbeiten. Das passiert nicht von alleine und wir sind alle unvollkommen. Das heißt, wir reiben uns gegenseitig, wir tun uns manchmal gegenseitig auch auf den Fuß treten, aber das ist kein Grund dazu, dass wir ein dauerhaft gestörtes Verhältnis zueinander haben sollten. Unsere Feinde sind mächtig, Jehova Gott ist aber mächtiger. Und Jehova Gott hat die Christenversammlung dafür vorgesehen, dass wir gemeinsam dienen. Und wir lesen abschließend jetzt noch die Verse 24 und 25 im Judasbrief, wo es heißt, dem nun, der imstande ist, euch vor dem Straucheln zu behüten und euch vor seiner Herrlichkeit mit großer Freude makellos hinzustellen, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt für die ganze vergangene Ewigkeit und jetzt und bis auf alle Ewigkeit. Amen. Dieser Gott, diesem Gott wollen wir dienen. Und dieser Gott wird uns die Kraft geben, den harten Kampf für den Glauben zu gewinnen und gemeinsam auch das neue System zu sehen. So, das war schön, dass wir heute Abend noch einige Zeit zusammen sein konnten. Wir sehen uns morgen früh ja dann schon wieder. Ist ja noch nicht zu spät am Tag, sonst hätte ich gesagt, schlaft schnell, aber braucht noch nicht ins Bett gehen jetzt. Morgen früh werden wir uns über ein interessantes Thema unterhalten. Da geht es um Gruppenzwang. Das ist also nicht nur für junge Leute etwas, sondern für uns alle. Denn wir als Christen müssen wirklich auch standhaft sein, wie wir morgen dann auch näher sehen werden. Ich würde mich freuen, euch da auch wiederzusehen. Jetzt wollen wir unsere Zusammenkunft mit einem Lied abschließen. Es ist das Lied 134 mit der Frage, siehst du dich in der neuen Welt? Und das ist wirklich schön, dass wir uns auch immer wieder persönlich in der neuen Welt sehen und uns Gedanken darüber machen. Dann beten wir noch zusammen. Lied 134.